Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir wollen leben. Lukas 17, die Verse 11 bis 19 sind Grundlage dieser Ausführung. Und es begab sich, da er reiste nach Jerusalem, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. Und als er in einen Markt kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesu, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeiget euch den Priestern. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie gesund. Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind ihrer nicht 10 gesund geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umgekehrt wäre und gebe Gott die Ehre? Denn dieser Fremdling aus Samarien. Und er sprach zu ihm: Stehe auf, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Es ist ein Tag wie jeder andere. Ich sag mal, den Lohmühle, den Flugplatz, den wir kennen hier an Mal bei Mal, steht die Cessna, ein kleines Flugzeug, und in den steigen 4 Männer ein. Ein Minister, ein Mann, der sich für intelligente hielt, und ein älterer Herr und eben der Pilot. Wie gesagt, ein Tag wie jeder andere, die Maschine hebt ab, sie fliegen dahin. Und mit einem Mal merkt der Pilot, dass die Maschine stottert und sie nicht mehr manövrierfähig ist. Was heißt das? Das heißt, innerhalb von Minuten sind wir tot. Oder es geschieht ein Wunder. Der Pilot sagt: Das ist ein Problem, das wir haben. Die Maschine kann nicht mehr gesteuert werden. Und wir müssen abspringen. Aber es gibt das weitere Problem. Wir sind 4 Personen, aber nur 3 Fallschirme. Darauf der Minister: Ich habe heute Nachmittag einen ganz wichtigen Termin, eine Besprechung mit dem Präsidenten, und im Blick auf die Sicherheit des Landes werdet ihr verstehen, dass ich unbedingt einen Fallschirm brauche, schnappt sich ein und springt ab. Darauf der andere Mann, der sich für den intelligentesten Menschen der Welt hielt, sagt einfach: Meine Herren, Sie werden verstehen, dass die Welt auf eine Kapazität wie mich unmöglich verzichten kann, nimmt sich einen und springt ab. Da sagt der ältere Herr zu dem Piloten: Sie sind ja noch jung. Sie haben das Leben noch vor sich. Nehmen Sie doch den letzten Fallschirm. Der Pilot sagt: Wir haben noch 2. Denn soeben ist der intelligenteste Mensch der Welt mit meinem Rucksack abgesprungen. ein Rucksack an sich ist ja nichts Schlechtes. Wenn man wandert und auf der Erde ist. Aber er rettet nicht, wenn wir aus dem Flugzeug springen. Dann wird dieser Rucksack noch mehr mich in die Tiefe ziehen. Das geht so schnell, dass wir gar nicht mehr schalten können. Unser ganzes Leben ist etwa so wie ein Sprung aus dem Flugzeug. Wir fliegen alle mehr oder weniger schön, jeder klammert sich an irgendwas und denkt, das gibt mir doch Halt. Das ist meine Rettung. Aber spätestens bei der Landung werden diese Dinge, die wir für einen Fallschirm gehalten haben, sich als Rucksack entpuppen. Das ist die Tragödie. Viele meinen, ich führe ein anständiges Leben. Das ist gut, aber es rettet nicht. Andere sagen, ich tue Recht und scheue niemand, reißt aber niemand aus dem letzten Gericht. Viele sagen, ich gehe mehr oder weniger in die Kirche unter Gottes Wort. Das ist großartig, aber damit sind wir noch nicht gerettet. Wer ist der Fallschirm, der uns sicher landen lässt in Gottes Herrlichkeit? Den Fallschirm, der Fallschirm, der uns nicht zerschellen lässt. Dieser Fallschirm ist eine Person, es ist Jesus Christus. Wer sich an den gekreuzigten Auferstandenen hängt, macht keine Bruchlandung, denn Jesus hat unseren Bruch am Kreuz schon längst getragen. Wer das glaubt, ist sicher in Gottes Armen. Ein Tag wie jeder andere. Ihr auch. 10. Ja. Die waren mal früher gesund. Da gibt es gar keinen Zweifel. Die waren kerngesund. Junge Menschen, die wachsen auf. Vielleicht der eine in diesem Ort, der andere in jenem. Vielleicht waren sie zur Schule gegangen, weißt du. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was sie zusammenschweißt, ist eine Sache. Und das ist ihre persönliche Krankheit. Die treffen sich irgendwo und einer sagt, Mensch, hör mal, ich habe irgendwann festgestellt, hier so einen weißen Fleck. Was ist das? Der andere sagt, ja, mir ist das ähnlich ergangen, ich habe auch einen weißen Fleck auf dem Bauch. Ja, und jeder wusste damals, da gehe ich wohin? Zum Priester. Der Priester damals war ein Dermatologe auch. Warum war der ein Dermatologe? Weil er berufen war. Der Priester war ein theologischer Beruf. Im Alten Testament gab es Hunderte von Priestern, im Neuen Testament Hunderte von Priestern zur Zeit Jesu. Die haben Theologie studiert. Die Schriftgelehrten waren ihre Lehrer. Und da wurden einige ausgebildet im Alten Testament, die jetzt eine Begutachtung vornehmen konnten am Menschen, wenn der einen Ausschlag hatte. Das steht in dem Alten Testament. Die waren so geschult, dass sie sagen konnten, der Aussatz hält 7 Tage, dann wird er weggehen oder dieses Mal. Und er kann auch sagen, das ist eine schlimme Sache, du gehörst in Quarantäne, kommst nach 4 Wochen wieder, dann gucken wir nochmal, sag ich mal, und dann wird sich erweisen, ob du für immer im Ghetto leben musst. Sein Urteil, des Priesters Urteil, war verbindlich und unanfechtbar. Und wer mit so einer Diagnose nach Hause ging, wusste, das Leben ist begrenzt. Die 10 haben sich zusammengetan. Sie waren sicher beim Priester. Der hat gesagt, im Moment nicht so schlimm. Und dann geschieht das, was keiner für möglich hält. Sie kommen in Quarantäne. Das heißt, sie werden ausgeschlossen von der Gesellschaft. Die Diagnose der Priester, des Priesters war unanfechtbar. Und so steht es auch hier, wie der Herr alles so führt. 10 Leute unterschiedlicher Charaktere, die kommen ja noch dazu. Und da sind ja dann 10, vielleicht haben sie auch gemeckert, vielleicht haben sie gesagt, warum kann uns keiner helfen, ist das nicht möglich? Und dann auf einmal wird ihnen bewusst, wie kurz das Leben ist und ihre Gedanken werden gehetzt von der Frage, wie lange noch? Und dann hören sie von Jesus. Sie wollen leben. Heute wollen die Menschen leben. Heute ist der 11.11. Ja. Ja? Jeder weiß, was das heißt, der 11.11., 11.11 Uhr. Die fünfte Jahreszeit, die hat man erfunden. Warum? Weil der Mensch leben will. Der will mehr aus allem machen. Und wissen Sie, das ist das Problem. Wenn man feiert und da ist der Jesus mit drin, dann ist das alles gar kein Thema. Aber wenn es darum geht, dass man eben halt ohne Jesus feiert, dann wird das zum Problem. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen mit dem Rucksack jetzt springen und aufschlagen. Karneval bedeutet übersetzt, dem Fleisch Lebewohl zu sagen. Das ist die eigentliche Übersetzung, Fleisch Lebewohl. Das heißt nicht jetzt Ade, ich gehe jetzt irgendwo, ne, ich gehe kaputt oder so. Nein, sondern Fleisch Lebewohl, ja, leb doch wohl, hier, mach. Die größten Scheidungen sind nach Aschermittwoch. Viele uneheliche Kinder werden geboren in dieser Zeit. Das ist alles erwiesen. Sie springen. Wer dankt denn heute noch aufrichtig für jeden neuen Tag, ihr Lieben? Wir wollen leben. Wissen Sie, was Leben heißt? Ich wache auf wie Eva von Thiele Winkler, die gesagt hat, ich danke dem Herrn Jesus, dass ich überhaupt aufwachen konnte heute. So fing ihr den Tag an, die Eva von Thiele Winkler. Die hat gedankt, dass sie schlafen konnte. Und wenn das auch mal mit dem Schlaf nicht geklappt hat, hat sie nicht geknurrt. Und da sollen wir auch nicht knurren. Wenn wir mal nicht schlafen können, dann geht's eben halt nicht. Da geht doch die Welt nicht kaputt dran. Ja, wer dankt denn doch, wenn er den Kühlschrank heute aufmacht und sagt, ja, ich hol mir mal heute die Pizza raus oder so. Ja, das ist doch ganz normal für uns. Kühlschrank auf, Pizza raus, nicht? Und dann noch dazu irgendeine Soße und dann hat sich das. Aber wer dankt dafür schon? Das sind alltägliche Dinge. Wer dankt für die Gesundheit? Wer dankt dafür, dass ich Anfechtung haben darf, weil die Anfechtung mir doch zeigt, ich lebe? Denn wenn mein Glaubensleben tot wäre, hätte ich keine Anfechtung. Dann wären alles tot. Dann würde ich meinen Stiefel leben. Aber wissen Sie, was eine Anfechtung ist? Wenn es innerlich heißt, ach weißt du was, das ist alles gar nicht so schlimm, brauchst heute nicht in den Gottesdienst gehen, ist ja alles egal, ob du da bist oder nicht, ob dein Gesicht anwesend ist oder nicht, ob du mitsingst oder nicht. Und dann kämpft man sich ein bisschen und merkt nicht, dass eine Anfechtung schon vorliegt, weil der Feind nicht haben will, dass wir leben. Wir wollen leben. Für das tägliche Brot haben wir alles sicherlich gehört zum Erntedank, für seine Güte, seine Hilfe, seinen Trost, für den Reichtum, den wir haben. Wir sind doch reiche Leute. Keinem geht's so gut wie uns. Und jetzt fängt's an, was hier passiert. Sie wollen leben und brauchen den, der Leben gibt. Viele wollen leben, aber sie wissen nicht, wer das Leben gibt. Und deswegen sind wir alle hier. Der Gottesdienst zeigt uns, Jesus Christus ist nicht unter uns, sondern er gibt uns das Leben. Er gibt das Leben, das sich wirklich lohnt. Hier sind nicht irgendwelche x-beliebige Menschen, sondern es sind solche, die mit Gott etwas erlebt haben. Diese 10 haben ja mit Gott was erlebt. Vielleicht haben sie gekrächzt, weil die Stimme nicht mehr da war. Es gibt ja viele, die können gar nicht mehr richtig reden und rufen vielleicht zu meinem Jesus, ja Jesus, hilf mir. Der Jesus antwortet, wir sehen ihn nicht, aber er antwortet. Viele Menschen, die gerufen haben, Vater im Himmel, hilf, wenn du mich hier rausbringst, will ich dir folgen. Und der Herr hat geholfen und sie sind nicht gefolgt. Im Krieg ist das oft so gewesen, dass Menschen gewesen sind, die gebetet haben, wenn du mich aus dieser Not herausnimmst, dann will ich dir nachfolgen, dann schenke ich dir mein Leben. Und kaum war alles im Lot. Das Leben ging weiter, wie bisher. Es sind hier nicht irgendwelche Menschen, sondern sie rufen vielleicht mit krächzender Stimme. Wisst ihr, das Interessante ist hier, dass nicht die einer gesagt hat, weißt du was, komm, du Samariter, du gehörst ja nicht ganz zu uns, ne? Da war ja ein Samariter dabei. Ein Samariter ist ja jemand, der nicht ganz zum Volk Israel gehört. Sie kommen aus dem Volk Israel, aber ein Samariter hatte mit dem Volk Israel, mit den Juden, damals eine Feindschaft. Und diese Samariter galten aus jüdischer Sicht als Sekte, als unrein. Das muss man wissen. Ein Samariter ist einer, der so am Rande mitlief in Jerusalem. Und deswegen hat sich ja auch die Frau am Jakobsbrunnen so gewundert als Samariterin, dass ein Jude, der Jesus nämlich, mit ihr geredet hat. Das war für die ja gar nicht denkbar. Wie kannst du als Jude mich ansprechen? Ich doch eine samaritische Frau bin, mit der will doch gar keiner was zu tun haben. Und der Jesus sagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Die Samariter hatten ein eigenes Heiligtum, 50 Kilometer entfernt auf dem Berg Gerizim nämlich. Da stand ihr Tempel. Und der wurde von einem jüdischen König damals zerstört. Und das führte zur Feindschaft. Und die Samariter hatten noch eine Trennung von den Juden. Die Samariter akzeptierten nur die 5 Bücher Mose, sonst nichts. Alle anderen biblischen Bücher wie die Propheten und die Psalmen lehnten sie ab. Darum war Samariter ein Schimpfwort zur Zeit des Neuen Testamentes. Ja, und dann wissen wir, der barmherzige Samariter. Das sind die Menschen, die war der barmherzige Samariter, leben. Weißt du, die anderen, die sind da abgehauen. Die Priester, alle hochgeschult. Wissen alles von Gottes Wort. Aber Augen zugemacht und durch. Lass ihn doch da liegen, den da Zerschundenen, nicht? Und dann kommt der Samariter daher. Und der Samariter fängt an zu arbeiten, weil er Leben hatte in sich, Leben von Gott. Ja, das ist gut, er hilft. Und heute noch gibt es die Samariter, den Arbeiter-Samariter-Bund beispielsweise. Das sind alles soziale Dienste. Das ist alles aus der Bibel geschöpft. Das sind alles Dinge, die hat Gottes Wort uns gezeigt, dass wir nämlich diejenigen, die wir oftmals gar nicht für wert halten, am meisten wert sind. Oft ist das so. Echt? Und da sagten die 9 nicht, weißt du was, wir schicken dich jetzt mal vor und dann taste dich mal vor und frag den Herrn einfach, ob er mal helfen könnte. Nein. Alle 10 waren sich einig, sie schrien gemeinsam in ihrer schwachen Stimme vielleicht, wie es hier steht. Jesu, lieber Meister, erbarme dich unser. Mann, da geht einem das Herz auf. Wenn man so denkt, nicht wahr, dass die abgesprungen sind, über ihren Schatten gesprungen sind, dass die anderen die gar nicht interessierten, die da um sie herum waren. Der Jesus hat ja immer eine Traube um sich herum gehabt von Menschen, die hat gar nicht interessiert, sind abgesprungen, hatten den Fallschirm und springen. Hat man gemeint. Und nur einer hatte den. Und die 9 hatten Rucksack. Da kommen wir gleich drauf. erbarme dich unser. Da sagt der Jesus nicht, ja, alles in Ordnung, ihr glaubt. Nein, er stellt auf die Probe. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Das ist ja das, der Jesus hätte sofort sagen können, na Jungs, ist doch klar, ich mache euch gesund, gar kein Thema. Ein Wort, wären gesund. Nein, geht hin und zeigt euch den Priestern. Wieder die Priester, die Begutachter, die Dermatologen. Und da hat keiner gesagt, was ist das dann? Wo gibt's denn sowas? Ist er der Herr oder nicht? Ich gehe nicht. Wenn du willst, dann geh mal. Und wenn da was Gutes bei rauskommt, kommen wir auch. Nein, die waren alle zusammen und die haben zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Sie gehen, im Glauben gehen sie und werden bei dem Gehen gesund. Und das ist Glaube, der ist so tief, dass das, was danach kommt, so erschütterlich ist. Das ist so erschütterlich, dass man nur staunen kann. Die gefährlichste Krankheit, die damals da war, der Aussatz. Langer Leidensweg, langsamer Tod. Sie werden gesund. Jesu, lieber Meister, erbarme dich mein, unser. Alle 10 finden Erhörung, so handgreiflich, so offensichtlich als Wunder Gottes, dass es keinen Zweifel geben kann. Jesus ist es, der ihnen diese Hilfe gibt. Ich denke an einen Mann, einen gläubigen Mann, Ersten Weltkrieg. Liebe Familie, geht mit seinem Sohn in die Berge, sie wandern. Und da kommt ein Unwetter und sie verirren sich. Und es wird nebelig. Der Vater betet: Herr Jesus, hilf, dass wir heile nach Hause kommen. Wenn man in den Bergen ist und du die Hand vor Augen nicht mehr siehst, dann weißt du gar nicht, wo du bist. Flehen, Herr, zeige uns den Weg. Der Vater, der Junge, war ja noch jung, glaube 9 Jahre oder 10, wollte ihm was zeigen damals. Tja, dann gehen sie und der Junge stürzt ab. Stürzt in eine Schlucht. Der Vater konnte es nicht fassen. Er schreit zu Gott: Warum? Es gibt dich nicht. Man hat nie wieder was von ihm gehört. Das ist eine Tragödie. Ich will leben und Gott nimmt. Kannst du das erklären? Ich nicht. Ich komme zum letzten Gedanken. Wir haben auf unsere Weise irgendwelche Wunder erlebt, ganz bestimmt. Du hast Gebetserhörung irgendwo erlebt. Ganz bestimmt hat der Herr dich irgendwo erhört, ganz bestimmt. Und wenn du nur gerufen hast, der Jesus, hilf mir, irgendwie hat er dich bewahrt, der hilft einfach. Und jetzt kommt der Dank. Aber nun beginnt das Seltsame, eine seltsame Scheidung. Einer, nur einer, fiel auf sein Angesicht und das war ein Samariter. Ja. Ich habe so viel hier noch zu sagen. Ich komme zum Schluss. Wo enden die 9? Wo enden die Menschen, die nicht heimkehren zu Gott, die seine Gnade nicht ergreifen, die er uns in Jesus entgegenbringt? Die neun hier gingen ihren Weg und sie wollten leben. Das ist das, was ja auch, der Jesus hat jetzt nicht gesagt, so, ich werde euch schon zeigen, wo es lang geht. Nur einer kommt, na ihr neun, euch blüht noch ein Blümchen. Nein, so ist der Jesus nicht. Der lässt sie gesund. Der lässt sie gesund. Der straft nicht, die Strafe folgt hier nicht auf dem Fuße, so wie wir das gemacht hätten. Was, ihr dankt nicht und was ist los hier, Mensch, wir haben uns so bemüht und das ist so ein Riesenwunder. Nein, der Jesus lässt sie laufen, aber er ist so traurig und lässt diese neun ihren Weg gehen. Aber jeder Weg hat einmal ein Ende. Und wenn das Ende des Weges der neun hier auch nicht näher beschrieben wird, so lässt uns der Schmerz und die Wehmut Jesu deutlich genug die Antwort ahnen, wie dieser Weg enden muss. Bittere Sache. Und das sind keine Einzelfälle. Das ist leider der Weltenlauf. Ich hoffe, meine Lieben, dass uns deutlich geworden ist, sicher in Jesu Arm, sicher an seiner Brust ruhend in seiner Liebe, da finde ich Himmelslust. Wenn das wahr ist in meinem Leben, dass ich einmal die Entscheidung getroffen habe, ich habe den Fallschirm Jesus angeschnallt, werde ich gut landen. Die Zeit bestimmt er der Landung. Aber wer mit dem Rucksack springt, der ist schneller am Ende, als er denkt. Denn der öffnet sich nicht. Wo stehst du heute? Ist unser Herz erfüllt mit Dankbarkeit? Wir wollen leben. Oh ja, jeder von uns will leben. Egal wie. Aber wir wollen. Auch der kränkeste Mensch will leben. Da ist gar kein Vertun. Der will leben. Es sei denn, er merkt, dass es zu Ende geht und steht vor den Toren der Ewigkeit. Das ist aber eine andere Frage. Wir wollen danken, dass der Jesus uns hält, gehalten hat und uns durchträgt, auch durch schwere Stunden. Ob wir nun krank oder gesund sind, das Wichtigste ist, wir vertrauen auf ihn. Und wissen, wir kommen auch gesund bei ihm an, geistlich gesund. Der Herr segne uns und schenke uns seinen tiefen Frieden und die Freude an ihm, der uns alle schenkt. Und sagen, danke, Herr Jesus, dass du mich errettet und so teuer erkauft hast mit deinem Blut. Amen. Amen.